Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommens und heute betrachten wir das Thema Klimawandel mal. Denn wie sollt ihr euch eigentlich eine Immobilie aussuchen in Zeiten des Klimawandels oder wie könnt ihr eure Immobilie umgestalten, um sie sozusagen fit für die Zukunft zu machen? Und dazu betrachten wir nicht nur die Baufinanzierungs- oder Hausseite, sondern auch die Versicherungsseite. Welche Versicherungen könnt ihr nutzen und welche helfen euch? Und dazu habe ich geballte Kompetenz zu Gast im Podcast, nämlich unseren Spezialisten für Baufinanzierung Frank Klein und den Spezialisten für Versicherung Andreas Miller. Beide kommen aus Siegen. Hallo und herzlich willkommen, ihr beiden.
Hallo Anna, grüße dich. Schön, nochmal hier zu sein.
Hallo Anna, ich freue mich auf den Austausch.
Sag mal, worauf muss man denn als Käuferin achten, wenn man eine Bestandsimmobilie kaufen will, die zukunftssicher sein soll? Wie wichtig ist denn zum Beispiel der Standort?
Also der Standort ist natürlich das absolut Wichtigste, gerade im Hinblick auf Bachläufe oder auch wenn das Haus an einem größeren Fluss steht. Dann geht es auch so ein bisschen um Waldrandlagen. Also wenn das Haus irgendwo an einem Wald liegt, dann ist natürlich bei starken Winden ist es möglich, dass dann auch Äste oder auch vielleicht im schlimmsten Fall sogar ein Baum aufs Haus fallen kann. Man sollte sich auf jeden Fall vom Bauzustand ein Stück weit versichern, dass das Haus in einem guten Zustand ist, dass es keine Sanierungsstaus vorliegen, dass aus Energieeffizienzgesichtspunkten auch eine gute Dämmung da ist. Ja, und der Standort wird zukünftig auch ein Stück weit entscheidend sein für die Bewertung für den Immobilienwert. Von daher ist der Standort an der Stelle das Wichtigste.
Und das Thema Standort oder Lage kennen wir ja schon lange, aber es ist sozusagen eine Komponente, die noch dazukommt bei diesem Thema, richtig?
Genau, richtig. Weil, wie gesagt, wenn ich an einem Bachlauf mein Haus stehen habe, dann ist natürlich bei Starkregen die Gefahr deutlich höher, dass ich Schäden an der Immobilie habe, als wenn ich irgendwo in einem normalen Wohngebiet mein Haus stehen habe. Also das ist schon entscheidend an der Stelle, wo die Immobilie steht.
Was wären denn so die ersten Schritte, die jemand unternehmen sollte, um eine neue Immobilie vor den Auswirkungen des Klimawandels, wie eben Überschwemmungen, hast du schon genannt, Frank, aber auch Hitze zum Beispiel, zu schützen?
Lage ist natürlich an der Stelle wichtig. Die Gemeinden oder Städte bieten hier sogenannte Starkregenkarten an. Also mit so einer Starkregenkarte kann man relativ gut analysieren, ob ich in der Gefahrenzone liege und wenn, in welcher Gefahrenzone. Auch da gibt es nochmal Abstufungen. Klar, ein Stück weit ist auch wichtig, wie ist der Hof zum Beispiel, ist der gepflastert, hat er versickerungsfähige Steine, haben wir eine Regenrinne, Rückstausicherung, gibt es genügend Grünflächen, wo auch an der Stelle Wasser versickern kann. Ja, mit welchen Baustoffen ist das Haus gebaut worden, ist es eher ein älteres Datum oder ein neues? Also sind viele Dinge, die dort entsprechend eine Rolle spielen.
Also da gibt es auch schon bei der Stadt so eine Anlaufstelle, wo ich mir dann Informationen holen kann. Jetzt hattest du Starkregen gesagt. Für sowas wie, na gut, Wind und Starkregen hängen wahrscheinlich auch ein bisschen zusammen, aber sowas wie Hitze, gibt es da auch einen Tipp, den du hast, wie man da vorgehen sollte?
Da sollte man natürlich das Thema Dämmung in den Fokus nehmen. Zum einen das Thema Dämmung, aber es gibt auch die Möglichkeit der Begrünung von Dächern. Also da sprechen wir natürlich von einem Pultdach oder von Bungalowdach. Hier kann man natürlich mit einer Begrünung ein Stück weit ein anderes Klima erreichen. Zum einen schützt man das Gebäude vor Sonneneinstrahlung und auf der anderen Seite hat man ein deutlich besseres Klima, als wenn man hier ein Standarddach hätte.
Und gibt es denn auch bauliche Maßnahmen, die man ergreifen kann, um ein Haus widerstandsfähiger gegen Stürme oder so orkanartige Winde zu machen?
Also man sollte vorab, wenn man ein Haus sich anschaut und überlegt, dies zu kaufen, sollte man prüfen, inwieweit sind noch Reparaturmaßnahmen an der Immobilie notwendig. Also da geht es vor allen Dingen um die Thema Dachrinnen, Fensterläden, Markisen oder Geländer, Verkleidung. Weil die können sich beim Sturm teilweise lösen und auch entsprechende Beschädigungen anrichten. Wenn es dann zu einer akuten Sturmwarnung kommt, dann geht es natürlich um alle Gegenstände, die rund ums Haus verteilt sind, ob es der Blumenkübel ist oder auch andere Dinge, die dann im schlimmsten Fall das Haus beschädigen können.
Okay, aber so, es gibt jetzt nicht eine bestimmte Fensterart, sage ich jetzt mal, die dann irgendwie sturmsicherer ist als andere.
Nee, also man sollte auf jeden Fall schauen, dass die Fenster dicht sind. Also je nach Baujahr ist das sicherlich nicht immer gegeben, weil bei starken Winden, den wird man dann im Haus auch spüren. Also man sollte eher auf Dichtigkeit gehen, Dichtigkeit prüfen, ob es die Haustür ist oder halt die Fenster.
Und vom Regen in die Traufe sozusagen, welche Hochwasserschutzmaßnahmen gibt es denn, die Hausbesitzende ergreifen können, um Schäden durch Überschwemmungen zu vermeiden oder zu minimieren?
Also man sollte zum einen versuchen, versickerungsfähige Flächen zu erhalten. Gerade bei älteren Häusern, da gibt es noch diese alten Pflastersteine, wo sich natürlich auch das Wasser sammeln kann. Da gibt es inzwischen versickerungsfähige Steine. Man kann das Haus vielleicht auch höher bauen oder entsprechend abschirmen. Man kann Rückstauklappen einbauen. Das heißt, wenn sehr viel Wasser einfließt, dass das Wasser nicht wieder ins Haus zurückdrücken kann. Man kann zusätzliche Wasserspeicher anlegen. Es ist eigentlich gerade für den Sommer empfehlenswert, wer einen großen Garten hat und viel zu gießen hat. Da kann man schon einige Liter in so einen Wasserspeicher abfließen lassen. Man kann die Hauseingänge höher, also mit Stufen oder auch mit Schwellen schützen. War früher in den 50er oder 60er Jahren Usus, dass man immer so ein Podest baute. In den letzten Jahren aber nicht mehr. Und jetzt bekommt es natürlich aufgrund der Hochwasserthematik wieder eine neue Brisanz. Ja, Fenster und Türen und Wände abdichten hatte ich eben schon mal genannt. Das sind natürlich die Klassiker.
Klar, diese Treppen helfen bei Hochwasser etc., aber sind natürlich dann nicht barrierefrei. Wahrscheinlich ist das auch ein Thema, ne, weswegen das jetzt in den letzten Jahren viele bauen ja barrierefrei oder versuchen barrierefrei zu bauen. Und dann steht das ja ein bisschen im Widerspruch zueinander, ne? Aber muss man halt abwägen. Wie können denn Bauherren und Architekten oder Architektinnen in der Planungsphase eines neuen Hauses sicherstellen, dass es energieeffizient ist und gleichzeitig diesen extremen Temperaturen, denen wir ja zeitnah ausgesetzt sein werden, standhält?
Also hochwertig gut isolierende Materialien für die Wände und Dach oder Boden sollten da verwendet werden. Also da ist tatsächlich die Qualität auch entscheidend. Man sollte die Energieverluste minimieren. Das kann man heute mit luftdichter Bauweise tun oder auch mit, und da ganz besonders bei den Fenstern natürlich die Dreifachverglasung. Wichtig ist auch, wenn man neu baut, dass man das Haus auch optimal zur Sonne ausrichten kann. Gerade auch im Rahmen Solaranlage kann man natürlich die Vorteile entsprechend nutzen und die Einstrahlung im Sommer entsprechend minimieren. Aber auch Fenstergröße ist ein Thema. Wenn ich große Fensterflächen habe, dann erhitzt sich das Haus natürlich deutlich schneller, als wenn ich kleinere Fenster einbauen lasse. Ja, Wärmepumpen, Solaranlage, kontrollierte Lüftung, Wärmerückgewinnung, das sind so die Themen zur Hocheffizienz, die man nutzen kann. Man kann wärmebeständige und umweltfreundliche Baustoffe verwenden. Das sind natürlich auch so Sachen. Und klar, heute baut man keine Öl- oder Gasheizung mehr ein, sodass im Rahmen eines Hochwassers hier auch keine Verunreinigung des einfließenden Regens passieren kann.
Jetzt hattest du schon gesagt, man soll auf die Qualität der Materialien achten und umweltfreundliche Baustoffe verwenden. Aber kann man denn so pauschal sagen, welche Materialien oder Bauweisen, welche man da empfehlen kann für den Bau in Hochrisikogebieten?
Man geht immer davon aus, dass man das besonders, sag mal, zementgebundene Baustoffe besonders geeignet sind in den hochwassergefährdeten Bereichen. Sie mindern die Hochwassergefahr durch die Retention von Regenwasser oder hat dann auch einen entsprechend verzögerten Abfluss. Das sind so die, sag jetzt mal, die Klassiker, die man da nimmt. Natürlich kann man das Haus auch, und da geht es insbesondere um den Kellerbau, anders bauen. In den 50er, 60er Jahren die sind gar nicht so anfällig, weil das Wasser wirklich durchfließt. Da hat man auch anders gebaut. heute gibt es auch die Möglichkeiten, noch eine Wanne einzuziehen, so dass das Wasser gar nicht erst in den Keller hochdrücken kann. Also das sind so die Klassiker oder die Klassiker, die man nimmt, wenn man tatsächlich in einem Starkregenbereich baut.
Und wenn man jetzt eine Immobilie gebaut hat und sagt sich jetzt, ich möchte die nachträglich witterungsbeständig machen, um sie sicherer und widerstandsfähiger eben gegen diese Klimaereignisse zu machen, was kann ich denn dann tun?
Also der Klassiker ist natürlich das Dach, insbesondere bei Sturm. Da kann man Sturmclips oder hochwertige Dacheindeckungen nachrüsten. Das kann man im Nachgang machen. Fenster, Türen, da gibt es sogenannte Sturmschutzrollläden. Die sind auch deutlich schwerer als die Standardrollläden. Natürlich wasserdichte Fenster und Türen installieren. Die Fassade kann man verstärken. Da gibt es inzwischen wetterfeste Materialien, die man aufbringen kann. Bei der Außenabdichtung Kellerwände gegen Feuchtigkeit abdichten. Natürlich die Rückstausicherung in Form von Rückstauklappen im Abwassersystem, damit da kein Wasser ins Haus drücken kann. Man kann die Entwässerung optimieren, dann die Drainagen oder wasserdichten Regenrinnen anlegen, also dass ein schneller Abfluss der Flüssigkeit gewährleistet ist. Dann bei Thema Sonne natürlich Sonnenschutz, Markisen oder Begrünung. Also auch Pflanzen sorgen ja dafür, dass man wieder ganz anderes Klima hat, dass es deutlich kühler wird. Also Begrünung, um entsprechend die Temperatur zu regulieren. Das wären schon mal die Maßnahmen, genau.
Du hattest das vorhin auch schon kurz erwähnt, also Begrünung von Dächern und andere so natürliche Elemente. Welche Rolle spielen die beim Schutz von Immobilien vor Hitze und Überschwemmung?
Ja, die spielen natürlich eine große Rolle. Grüne Dächer gibt inzwischen sogar, man kann entsprechend auch Fassaden nochmal isolieren, die diese Hitze nicht ins Gebäude lassen oder reduzieren. Grüne Flächen speichern Regenwasser, das heißt, es fließt deutlich weniger Wasser ab, verzögert den Abfluss und mindern dadurch natürlich auch entsprechend die Überschwemmungsrisiken. Gut, wir haben einen reduzierten Energieverbrauch durch die natürliche Kühlung. Wir müssen vielleicht da keine Klimaanlage noch laufen lassen. Ist auch ein Riesenvorteil. Und eben schon mal angesprochen, die Pflanzen, die absorbieren natürlich auch entsprechend Wasser und mindern auch die UV-Belastung, schützen Oberflächen. Also das sind viele, viele Dinge, die man machen kann, um hier ein besseres Klima auch zu gewährleisten.
Gibt es auch so Smart-Home-Technologien, die helfen können, um sich vielleicht auch rechtzeitig darauf aufmerksam zu werden oder gewarnt zu werden?
Ja, da gibt es inzwischen schon wirklich viele intelligente Systeme, Frühwarnsysteme. Also da gibt es Sensoren, die erkennen Wetterveränderungen, zum Beispiel Starkregen, Sturm, und senden entsprechende Warnungen. Dann gibt es automatisierten Schutz. Also man kann diese Sturmschutzrollläden, von denen ich eben sprach, die können dann automatisch abgelassen werden. Rückstausicherung können automatisch aktiviert werden. Bei der Wassergeschichte, bei der Überschwemmungsgeschichte gibt es Feuchtigkeitssensoren, die melden Lecks oder auch Überschwemmungen frühzeitig. Und zum Thema Hitze, da gibt es natürlich intelligente Systeme, die die Klimaanlage steuern können und auch entsprechenden Sonnenschutz bei Hitze. Also man kann auch Sonnenrollos an den Fenstern haben oder auch die normalen Rollos, die dann nach entsprechender Sonneneinstrahlung automatisch aktiviert werden.
Das ist ja schon eine ganze Menge, die man machen kann, sowohl was man bedenken kann beim Neubau als auch bei der Nachrüstung. Das ist ja schon, also neben der, beim Neubau ist es, hast du gesagt, auch darauf zu achten, ne? Welche Lage ist überhaupt, suche ich mir aus, wie kann ich da entgegenwirken, ein bisschen höher bauen etc. Aber ich kann auch sehr viele Dinge sowohl eben beim Bau als auch beim Nachrüsten bedenken, wie Wärmepumpen etc. Also es sind ja viele Dinge, die du genannt hast, die sowohl für den Neubau als auch für die Nachrüstung möglich sind. Oder die Begrünung auch von Dächern etc. Vielleicht einmal ganz kurz auf die Finanzierungsseite geguckt. Wenn ich jetzt einen Neubau plane, dann kann ich das ja direkt mitplanen, eben auch dann in der Finanzierung. Gibt es wahrscheinlich auch diverse Förderungen, weil häufig geht es ja eben, ist es ja nicht nur eine Schutzmaßnahme, sondern es ist auch eine Energieeffizienzmaßnahme und ich könnte mir vorstellen, dass die teilweise auch von der KfW gefördert werden. Ist das so?
Genau, je nachdem, was man plant, gibt es Förderung von der KfW. Sollte man vorher sich informieren, sollte man einen Termin bei Dr. Klein machen, welche Dinge da aktuell gefördert werden. Das ändert sich natürlich immer mal wieder und auch natürlich auch die Techniken, unterschiedlichen Techniken, die gefördert werden. Von daher ist es auf jeden Fall wichtig, sich aktuell zu informieren.
Und wenn ich eben eine Bestandsimmobilie kaufe oder auch, dann kann ich es natürlich auch gleich mitplanen, wenn ich sie gerade kaufe, aber wenn ich sie schon länger habe und sie entsprechend modernisieren will, dann kann ich vermutlich all diese Dinge auch über Modernisierungskredit lösen, ne?
Genau, richtig. Das geht ohne Probleme.
Jetzt haben wir schon sehr viel so von der Hausseite, sozusagen von der Hardware gehört. Wenn wir jetzt nochmal auf die Versicherungsseite gucken, welche Versicherungsoptionen gibt es denn für Hausbesitzerinnen, um sich finanziell vor den Folgen von Naturkatastrophen zu schützen? Weil ich glaube, selbst wenn man gut vorsorgt, gibt es ja einfach immer mal wieder Dinge, die das Haus nachhaltig beschädigen.
Ja, ganz genau. Jetzt kommt die gute alte Software nochmal zum Einsatz. Der Klassiker ist natürlich die Wohngebäudeversicherung. Ergibt sich bei vielen ja alleine schon, wenn du eine Bestandsimmobilie kaufst, dann kauft der Kunde letztendlich die Wohngebäudeversicherung mit. Wobei dieser erweiterte Elementarschaden, also alles, was wir jetzt gerade so besprochen haben mit Überschwemmung, Rückstau, Erdrutsch und was es da so gibt, da ist die Versorgungslücke bei vielen Kunden gefühlt aus meiner Erfahrung aus dem Alltag noch relativ groß, weil bei vielen vielleicht auch so das Bewusstsein noch gar nicht dafür da ist, dass so ein Schaden einem doch ins Haus steht. Könnte, wie du es gerade schon gesagt hast, man kann gegen vieles vorsorgen, aber einen hundertprozentigen Schutz gibt es da nicht. Von daher wäre es halt so diese Wohngebäudeversicherung mit der Erweiterung auf die erwarteten Elementarschäden. Und was aus meinem Gefühl heraus auch der ein oder andere Kunde mal gerne übersieht oder vergisst, ist so die Hausratversicherung, weil alles, was in so einem Gebäude drinsteht, ist auch ein paar Mark 50 wert. Da sollte man dann halt auch nicht gerade links liegen lassen. Ja, von daher, das ist so der Klassiker oder das All-Time-High, ja, was dann genutzt werden sollte.
Jetzt hast du das gerade angesprochen, dieses Thema Elementarschäden. Das war ja in letzter Zeit auch mal in der Politik die Rede davon, dass es dafür eine Gesetzespflicht geben soll. Für wie wahrscheinlich hältst du die?
Ja, ist eine, auch von Kunden in der Vergangenheit, so aus der, ja, sagen wir, aus den Geschehnissen der letzten Zeit natürlich eine gern gestellte Frage. Das wird ja schon länger in der Politik diskutiert. Aktuell, ich persönlich muss ich sagen, wobei ich jetzt hier kein Politikum aufmachen möchte, halte das aktuell für relativ unwahrscheinlich, dass es da eine Verpflichtung zu geben wird. Hat verschiedene Hintergründe. Es hat ja 2003 schon mal so Bestrebungen gegeben und man stand auch kurz davor, durch so eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe dann eine Pflichtversicherung für erweiterte Elementarschäden ins Leben zu rufen. Das ist dann aber damals an einem Widerstand einer Partei, auch ohne die jetzt hier nennen zu wollen, gescheitert. Und der Bund hätte da als Risikoträger auch fungieren müssen. Da hat man sich auch dagegen entschieden. Von daher hat es damals nicht geklappt. Und aktuell, muss man ehrlicherweise sagen, sieht es auch nicht danach aus, dass da eine Verpflichtung kommt.
Okay, weil eine Frage, die ich dann auch häufiger von Kundinnen und Kunden höre, ist eben, welche Auswirkungen das dann hätte, wenn es eben käme. Nun hast du gesagt, das ist relativ unwahrscheinlich, aber was wäre denn, wenn es trotzdem passieren würde? Wir stehen ja vor Neuwahlen, wer weiß, was passiert?
Da hast du absolut recht, na klar, hoffen wir das Beste. Also naja, gut, Auswirkungen sind ja letztendlich, können ja immer positiver und negativer Natur sein. Ja, von daher, klar, wenn man es aus Kundenperspektive oder wenn man es ja fürs Allgemeinwohl meinetwegen, um es mal so zu bezeichnen, sieht, dann wäre es natürlich als Vorteil die breitere Absicherung insgesamt zu nennen, weil man natürlich sein Vermögen wesentlich besser schützen könnte vor diesen Umwelteinflüssen, die uns ja in Zukunft mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit immer häufiger ins Haus stehen werden. Das ist so das Positive natürlich. Man geht auch davon aus, dass wenn man diese Versicherung vielleicht zur Pflicht macht, dass man auch so dieses Bewusstsein für den Klimawandel noch mal etwas verstärkt weckt. Man hofft ja, dass man dann vielleicht Anreizsysteme schafft für den Kunden oder auch für Kommunen, die versichern ja auch Gebäude, also auch öffentliche Gebäude brauchen ja eine Gebäudeversicherung, dass man da vielleicht auch etwas mehr für Schutzmaßnahmen tut und da mehr investiert. Das erhofft man sich so ein bisschen als positiven Effekt. Man muss natürlich aber auf der anderen Seite auch sagen, dass es durchaus nicht unwahrscheinlich ist, dass dieses höhere Risiko, das dann die Versicherer tragen, auch dann an die Versichertengemeinschaft wieder weitergegeben wird, dass man dann vielleicht auch wieder mit höheren Prämien oder Beiträgen rechnen müsste, selbst wenn man nicht in einem Hochrisikogebiet wohnt, weil klar, letztendlich gibt es wohl nichts auf der Welt umsonst und hier wird es dann genauso sein.
Was würdest du denn sagen, was sind die häufigsten Fehler, die Menschen machen, wenn sie versuchen, ihre Häuser gegen Naturkatastrophen zu schützen?
Ja, also um es aus der Versicherungsperspektive zu sagen, das ist aus meiner Sicht immer ganz der größte Fehler ist dann, ja, sich einfach nicht ausreichend mit mit seiner Versicherungspolice oder mit dem möglichen Schutz, der daraus entstehen könnte, zu beschäftigen. Aus meiner Sicht ist bei manchen, auch gerade bei uns jetzt so im Siegerland, das Bewusstsein gar nicht da, dass man so einem Ereignis zum Opfer in Anführungszeichen fallen könnte. Ja, man hat so die lokalen Risiken werden teilweise ignoriert. Da kann ich halt immer nur auf diese Starkregenkarte vom Gesamtverband Deutscher Versicherungswirtschaft zum Beispiel verweisen. Ich erlebe das im Alltag relativ häufig, dass wenn man Kunden darauf anspricht und sagt, haben sie sich schon mal über diese erweiterten Elementarrisiken Gedanken gemacht, sagt der Siegerländer gefühlt, naja, wir wohnen ja hier in einem Gebiet, wo jetzt eine Überschwemmung nicht so wahnsinnig wahrscheinlich ist, weil wir halt sehr viele Hügel hier haben und relativ hoch sitzen. Ja, und dann bringe ich halt tatsächlich häufig diese Starkregenkarte ins Spiel und sage, schauen Sie sich das mal an, geben Sie da Ihre Adresse ein, und dann gibt es da so eine schöne Skala, wo man dann sich anschauen kann, dass wir bei Starkregenereignissen tatsächlich in einer Hochgefahrzone leben, weil einfach die Kanalisation teilweise nicht so viel Wasser aufnehmen kann, wie da vom Himmel runterkommt. Und dann sind das tatsächlich auch eher die unschönen Schäden, wenn die Kanalisation dann wieder ins Gebäude zurückfließt. Also das ist so dieses Thema aus Perspektive des Versicherers. Vielleicht kann der Frank auch noch ein bisschen was aus der anderen Perspektive dazu sagen. Da gibt es auch noch so ein paar Dinge.
Ja gut, die häufigsten Fehler sind eigentlich die, dass man eben nicht genügend Vorsorge getragen hat. Das sehen wir ganz insbesondere im Ahrtal. Da hat ja auch niemand mit diesen gewaltigen Mengen an Wasser gerechnet. Zu viel Prävention schadet nicht, aber zu wenig. Und in der Vergangenheit hat es eher daran geschadet, dass man halt daran nicht gedacht hat. Also es kommt ja auch so ein bisschen darauf an, und kommen wir dann nochmal auf Sturm und oder Orkan zu sprechen. Durch diese klimatischen Veränderungen haben sich natürlich Dinge ergeben, die es in der Vergangenheit nie gab. Ich sage jetzt mal, Borkenkäfer haben Bäume befallen, die Bäume brechen bei leichtem Wind schon ab, die fallen aufs Haus. Das sind natürlich Dinge, die bisher nie ein Thema waren. Also der häufigste Fehler ist einfach zu wenig zu machen.
Vielleicht da auch noch mal nachgefragt bei dir, Andreas. Du hattest jetzt gesagt, eine Wohngebäudeversicherung mit erweiterter Elementarschäden gehört für dich dazu. Würdest du das pauschal sagen, dass das jeder Hausbesitzer haben sollte?
Ja, ich aus meiner Perspektive schon, ja, weil wie gesagt, also mir geht's ja auch teilweise selber so. Ich will mich da auch gar nicht ausnehmen. Ja, man hat das halt nie erlebt und ich habe im Sommer einen ganz interessanten oder zum Glück nie erlebt. Ich habe im Sommer einen ganz interessanten Artikel von einem Professor der Uni Hamburg gelesen, Volkswirtschaftler seines Zeichens, und der hat dann so interessante Begriffe geprägt wie Hochwasserdemenz. Das finde ich jetzt ein sehr prägender Begriff, weil man einfach diese Schäden, die da irgendwo mal passiert sind, im Ahrtal, in Baden-Württemberg und Bayern jetzt ja noch gar nicht so lange her, oder in Niedersachsen, oder auch das Hochwasser an der Elbe, das ist jetzt schon ein paar Jahrzehnte her, man verdrängt das halt relativ schnell. Aber jetzt aus unserer Region gesprochen, die Hochwassergebiete waren gar nicht so weit weg. Ja, man spricht dann immer vom Ahrtal, aber bei uns gab es auch im Sauerland durchaus schon nennenswerte Schäden. Und wenn ich die Entfernungen hier Luftlinie sehe, da sind keine 40 Kilometer. Von daher halte ich das schon für eine wichtige Absicherung. Und auch wenn man in andere Bundesländer guckt, also die Quote, wie oft man auf so eine erweiterte Elementarschadenversicherung trifft, ist ja auch sehr unterschiedlich. In Baden-Württemberg ist die zum Beispiel sehr hoch, weil es da, glaube ich, bis in das Jahr 1994 eine Monopolversicherungspflicht gab. Also es gab einen Anbieter und es waren alle zwangsweise dort versichert. Deswegen ist da die Quote so aus historischen Gründen noch relativ hoch. Gibt es in anderen Bundesländern nicht. Und über die gesamte Bundesrepublik im Schnitt ist einfach die Absicherung in dem Bereich meines Erachtens deutlich zu niedrig.
Ich habe, glaube ich, mal gelernt, es gibt ja so, je nachdem, wie hoch das Risiko ist, bestimmte Zürzonen, heißt das ja, glaube ich. Und wenn man eher risikobehaftet ist, wird diese Elementarschädenversicherung eben auch ein bisschen teurer. Aber wenn ich eben nicht so ein hohes Risiko habe, dann ist sie ja auch günstiger, ne?
Das ist richtig. Natürlich ist das auch ein Stück weit vom Risiko abhängig, auch für den Versicherer. Wenn ich natürlich ein Haus habe, erste Reihe zum Rhein, ist das vom Wohngefühl her wunderschön. Findet der Versicherer jetzt aber natürlich nicht ganz so toll, weil das Rheinwasser halt ganz in der Nähe ist. Natürlich ist das ein Stück weit eine Kostenfrage, kein Thema. Deshalb ist ja auch aus meiner Sicht so eine gesetzliche Verpflichtung vielleicht nicht so unklug, weil man dann die Kosten auch so ein Stück weit nach dem Solidarprinzip vielleicht umverteilen könnte. Das kann ich aber auch nicht ganz uneigennützig auf uns selbst wieder verweisen und sagen, wir haben ja als, es gibt ja inzwischen die Dr. Klein Wohngebäudepolice, die wir mit einem Konzeptmakler in der Vergangenheit gemeinsam entwickelt haben. Da ist diese Elementarversicherung immer mit inbegriffen. Natürlich wird es auch da Preisunterschiede geben, je nachdem, wo mein Objekt steht. Aber es gibt für vieles eine Lösung. Ja, die schlechteste Lösung ist einfach nichts zu machen.
Wenn wir nochmal gucken Richtung Herausforderungen, Überlegungen beim Bau oder beim Umbau von Häusern, da haben wir noch nicht das Thema gestriffen, was es mit historischen oder denkmalgeschützten Bereichen auf sich hat. Was kann ich denn da tun, wenn eben Veränderungsmöglichkeiten eingeschränkt sind?
Oh, das ist sehr schwierig zu beantworten, weil das Thema ist, kann inzwischen von Gemeinde zu Gemeinde variieren, denn es ist heute so, dass früher gab es die obere Denkmalschutzbehörde, zumindest mal in NRW ist das so. Und die hatte im Grunde genommen die Entscheidung zu treffen. Heute ist es so, dass viele dieser Entscheidungswege über Gemeinden oder Städten direkt gehen. Also da muss man natürlich eng in Abstimmung mit der Gemeinde sein, um die Wünsche, die man dort hat, ja umsetzen zu können. Im Grunde genommen wird man begleitet und die Gemeinde oder die öffentliche Hand kann dann sagen, was möglich ist an der Stelle. Ich meine, der Schutz der Immobilie hat natürlich eine ganz hohe Priorität und dann schaut man einfach, was im Einklang mit dem Denkmalschutz möglich ist. Also da ist mein Tipp, immer in enger Abstimmung mit den Behörden zu sein, um die Dinge auf den Weg zu bringen. Wobei ich sagen muss, denkmalschutzgeschützte Gebäude haben einen so weitgehenden Vorteil, das sind in der Regel natürlich ältere Bauwerke, die gar nicht so stark in Leidenschaft gezogen werden können wie gerade neuere. Das ist aber wie ein Fertighaus, was vielleicht ohne Keller irgendwo steht. Das kann man gar nicht vergleichen. Und wenn man ein altes Bauernhaus hat mit einem riesen Keller, mit einem Treppensockel, dann hat man da schon bessere Voraussetzungen, als wenn man vielleicht neu und aktuell baut ohne diese Dinge.
Also die haben ja dann auch schon ein paar hundert Jahre oft gestanden, ne?
Genau, die haben schon einiges erlebt.
Genau, und ich kann mir auch vorstellen, wie du sagst, das ist natürlich eine schwierige Frage, weil jedes Denkmalschutzamt wahrscheinlich da auch anders vorgeht. Wenn du nochmal so auf die Zukunft des Wohnungsbaus in Hinblick auf die zunehmende Häufigkeit von Naturereignissen oder eben schädlichen Naturereignissen, nennen wir es mal, guckst, was siehst du da?
Seit dem Ereignis Ahrtal haben wir da ein anderes Bewusstsein. Also auch die politischen Entscheidungsträger haben eine andere Einstellung zu dem Thema bekommen. Und das sieht man gerade, wenn es um die Erschließung von Neubaugebieten geht. Da achtet man schon peinlichst genau darauf, dass man nicht mehr in der Starkregenzone baut, dass man nicht in der Waldrandlage baut. Also alles die Dinge, die im Grunde genommen im Katastrophenfall, Hochwasser oder halt entsprechend Sturm, die Häuser nicht mehr so in Mitleidenschaft ziehen kann. Also da hat man schon eine andere Sensibilisierung, als das die Jahrzehnte zuvor der Fall war. Und ich glaube, dass man, gerade wenn man neu baut, ja ein Stück weit auch durch diese Vorgaben entschärft worden ist.
Also wenn wir jetzt nochmal ganz grob durch unser Gespräch bisher gehen, ich habe verstanden, wenn man eine neue Immobilie kauft, sollte man beim Standort auf jeden Fall genau hingucken. Es gibt diese Starkregenkarte, die verlinken wir euch auch in den Shownotes. Da kann ich meine Adresse eingeben, habe ich gehört, und kann dann gucken, wie wahrscheinlich ist es, dass ich da betroffen bin. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Punkt. Dann aber auch auf die Lage weiter zu achten. Waldrand ist nicht so besonders sinnvoll. Bach oder wahrscheinlich auch Seen ganz in der Nähe sind auch nicht so zu empfehlen. Wichtig ist, energieeffiziente Materialien zu nutzen und qualitativ hochwertige Materialien zu nutzen, wenn man selber baut. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, die du genannt hast, Frank, also von der Rückstauklappe über Markisen, die man benutzen kann, um sturmfester zu sein, aber eben auch Wärmepumpen, Begrünung des Daches gegen Hitze, Wasserspeicher wichtig sind. zum Beispiel zementgebundene Materialien, hattest du auch genannt, weil die dann bessere Eigenschaften haben, wenn es regnet. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, sei es beim Neubau oder auch beim Nachrüsten. Auch kann man Smart Home Apps nutzen, um frühzeitig gewarnt zu sein, um dann auch das Haus nochmal so ein bisschen wetterfester zu machen, eben Markisen zuzumachen, Rollläden runterzulassen und auch Dinge eben einfach wegzuräumen, wie du sagtest. Das kann man tun. Und wichtig ist auf der Versicherungsseite auf jeden Fall eine Wohngebäudeversicherung und eine Hausratversicherung und im besten Fall eben auch diese erweiterte Elementarschädenversicherung, weil man einfach so ein bisschen das Thema oft wegdrückt, auch wenn es schon ein erhöhtes Bewusstsein seit der Ahrtal-Katastrophe gibt. Aber es ist schon noch so ein bisschen das Thema, dass viele das wegdrücken. Aber diese Elementarschädenversicherung, die hilft mir eben im schlechtesten Fall. Habe ich jetzt so ganz grob da noch was vergessen?
Vielleicht ergänzend dazu noch, man kann mit kleinen Mitteln schon viel erreichen. Und zum Beispiel das Thema Entsiegelung. Es geht ja darum, dass das Wasser versickern muss. Und da hat man die Möglichkeit, mit kleinen Mitteln doch relativ viel zu erreichen.
Also das bedeutet, dass man den Boden anders aufbereitet sozusagen?
Genau. Wenn es zum Beispiel eine alte Pflastermethode vor dem Haus ist, große Flächen, viele Quadratmeter, dann kann man diese entweder in versickerungsfähiges Pflaster umwandeln oder einfach auch wieder Grünflächen möglich machen. Auch da versickert das Wasser einfach deutlich schneller.
Also das wäre so deine Botschaft auch an Menschen, die du mitgeben möchtest, die bauen jetzt oder ein bestehendes Haus schützen wollen, dass sie auch Kleinvieh macht Mist oder gibt es noch was anderes?
Ja, genau. Also nicht unbedingt Steingärten, aber ich würde auf jeden Fall empfehlen, hier Rasenflächen auch möglich zu machen, und damit das Wasser einfach besser versickern kann.
Andreas, hast du noch was du ergänzen möchtest oder auch welche Botschaft auch welche Botschaft du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest, wie sie ihre Immobilie schützen können?
Ja, du hast das aus meiner Sicht, was die Versicherung anbelangt, auf jeden Fall gut zusammengefasst. Ich kann da immer wieder nur zu aufrufen, gerade für die Kunden, die jetzt eine Bestandsimmobilie kaufen, da vor allen Dingen die Bestandspolice nicht einfach so hinzunehmen, sondern sich die genauer anzuschauen, zu schauen, was leistet die, was ist versichert, was macht Sinn, was macht vielleicht weniger Sinn. Von daher, wir unterstützen da gerne und schauen uns das gemeinsam mit den Kunden an. Hausrat ist natürlich auch nicht ganz zu verachten und halt, wie gesagt, die Notwendigkeit, sich gegen Sturm, Blitzeinschlag, Leitungswasser und Feuer zu versichern, ist ja irgendwie schon meist aus der Vorgabe der Bank gegeben. Aber halt diese erweiterten Elementarschäden, die werden aus meiner Sicht mit jedem Tag immer wichtiger, mit jeder Naturkatastrophe, die wir erleben, immer wichtiger. Von daher ist das meine Botschaft, sich da genauer umzuschauen. Und natürlich auch alles das, was der Frank bislang gesagt hat, kann ich nur noch mal unterstreichen. Lage, 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 Lage. Ja, jetzt nicht nur im Sinne von Werterhalt, sondern halt auch mit Hinblick darauf, was erwartet mich da, Naturkatastrophen vielleicht, welchen Gefahren bin ich ausgesetzt.
Super. Ganz, ganz vielen Dank euch beiden. Das war ein richtiger Rundumschlag und ich fand es super, dass wir so beide Sichten haben und auch von dir, Frank, man merkt, du bist ja auch Makler noch. Das merkt man auch, dass du einfach ein sehr, sehr breites Wissen eben auch um Bauweise und Co. hast. Herzlichen Dank für eure Zeit.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite aus und hat Spaß gemacht.
Anna, sehr, sehr gerne. Vielen Dank auch für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut und ja, dir noch eine gute Zeit.
Dankeschön. In dieser Folge haben wir mal so ein Experiment gemacht und haben euch eben mal einen Rundumblick gezeigt von Versicherung und Baufinanzierungsseite. Und wir hoffen, das hat euch gefallen. Wir sind ganz gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt uns gerne an hausgefragt@drklein.de. Und wir hoffen, ihr habt jetzt erstmal alle wichtigen Informationen, wie ihr eure Immobilie zukunftssicher gestalten könnt. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr auch an hausgefragt@drklein.de schreiben. Ganz lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.